Ich möchte Sie herzlich begrüßen zur zweiten Vorlesung aus unserer endokrinologischen Reihe. Ich glaube, am Montag hatten Sie eine Vorlesung, Dr. Fopke eine Vorlesung über Schilddrüsendiagnostik gehalten. Und heute möchte ich mich auf die Diagnostik des Hypophyse-Nebennierensystems fokussieren, auch morgen zum Teil. Und morgen werde ich noch über Diagnostik von Wachstumshormonachse und Prolaktin reden. Nebenniere, wie Ihnen bekannt ist, besteht aus vier Sonnen. In den Nebennierenrinde befinden sich drei Sonnen, Sonna glomerulosa, fasciculata und Sonna reticularis. Dort werden die Steroidhormone produziert, wie Mineralokortikoide, Glukokortikoide und Androgene. In Sonna medullaris, die sich im Nebennierenmark befindet, sind chromaffine Zellen, die vor allem Katecholamine produzieren. Über Katecholamine werden wir allerdings heute aus Zeitknappheit nicht sprechen. Der wichtigste Regulationskreis, Regelkreis bei die Produktion von Cortisol reguliert, ist hier dargestellt. Das ist Ihnen mit Sicherheit aus der Physiologie bekannt. In der Hypophyse wird CRH produziert, das Corticotropin Releasing Hormone, bekannt auch als Corticoliberin. CRH wirkt stimulierend auf Hypophyse und dort wird ACTH freigesetzt, Adrenocorticotropic Hormone. ACTH wirkt fördernd auch die Produktion von Cortisol in der Nebenniere und Cortisol wiederum in der Lage ist, die Produktion von CRH und ACTH in der Hypophyse zu hemmen. Wir haben also zu tun mit einer negativen Rückkopplung. Die Produktion von ACTH in der Hypophyse befindet sich unter der negativen Kontrolle von Cortisol. Und die Änderungen in diesem Regelkreis führen zu Hypo- oder Hypercortisolismus, wie Sie gleich sehen werden. Aber auch wichtig ist, dass wir diesen Regelkreis auch nutzen, um verschiedene funktionelle Tests durchzuführen, die uns die Diagnostik der Cortisolachse, ACTH-Cortisolachse ermöglichen. Gut, welche Erkrankungen den Nebennieren entstehen, wenn eben der Regulationskreis, den ich Ihnen gerade gezeigt habe, gestört ist? An erster Stelle Cushing-Krankheit und Cushing-Syndrom, die Nebennieren-Hyperfunktion bezeichnen. Als Cushing-Krankheit verstehen wir genuine adrenale Hyperfunktion. Die kann primär sein, das heißt durch die vermehrte Produktion von Cortisol in Nebenniere, aber auch sekundär oder tertiär, wenn vermehrte Cortisolproduktion als Konsequenz von vermehrter Freisetzung von ACTH, zum Beispiel infolge von CRH, vermehrte Produktion von CRH entsteht. Cushing-Syndrom ist ein bisschen breiter Termin und bedeutet die funktionale Manifestation eines erhöhten Spiegels von Corticosteroiden. Das heißt, wir können ja auch über Cushing-Syndrom sprechen bei den Patienten, die zum Beispiel mit Corticosteroiden behandelt werden. Wie Sie wissen, diese Corticosteroide werden als antiinflammatorische Mittel sehr breit eingesetzt und infolge der Therapie mit Corticosteroiden entstehen die Manifestationen, die im Prinzip dem Cushing-Syndrom entsprechen. Die Addison-Krankheit, unter diesem Begriff verstehen wir die genuine adrenale Hypofunktion, die ähnlich wie Cushing-Krankheit primär, sekundär oder auch tertiär sein kann. Welche Etiologie hat Cushing-Syndrom? An erster Stelle haben wir zu tun mit, oder bei meisten Patienten, 80%, mit ACTH-abhängigen Formen von Cushing-Syndrom. Das heißt, diese Formen werden durch vermehrte Produktion von ACTH verursacht. Und dann kommt es erst indirekt zur vermehrten Produktion von Cortisol in den Nebennieren. An erster Stelle und am wichtigsten sind hier kleine Adenome von der Hypophyse. Aber denken Sie bitte auch, dass einige Tumoren, an erster Stelle Bronchialkarzinom, aber auch Tumoren von Leber, in der Lage sind, ACTH-Ektop zu produzieren. ACTH-unabhängige Varianten von Cushing-Syndrom, etwa 20% bei Patienten mit Cushing-Syndrom, haben eben diese Variante, sind an erster Stelle am häufigsten durch Nebennierenadenome verursacht, seltener durch nodulare Nebennierenhyperplasie oder auch Dysplasie. Nebennierenkarzinom, welche Cortisol produziert, ist möglich, aber extrem selten mit Inzidenz ca. 0,01%, also im Prinzip Kasuistik. Und wie ich schon gesagt habe, denken Sie daran, dass auch durch die exogene Glukokortikoidgabe kann es zur Entstehung von Cushing-Syndrom kommen. Was Sie hier sehen, ist eine der ersten Patientinnen mit Cushing-Syndrom, die beschrieben wurde in Amerika in 1913. Und Sie sehen hier typische Veränderungen, die bei diesen Patientinnen innerhalb von praktisch 5-6 Jahren zustande gekommen sind. Also Cushing-Syndrom entwickeln sich hier, würde ich sagen, relativ schnell, aber das sind keine Wochen und keine Monate, aber auch Jahre. Erfreulicherweise ist auch eine Veränderung in andere Richtung möglich. Hier sehen Sie eine Patientin mit Cushing-Syndrom, die nach der Operation praktisch komplett geheilt wurde. Und hier sehen Sie auch bei diesem Patienten typische Symptomatik, das heißt Mondgesicht, Adipositas, zentrale Adipositas, Akne. Unter Umständen kann er auch bei Frauen zu Haarausfall kommen, Dünnhaut, Hautinfektionen, denn Kortikosteroide, die vermehrt produziert werden, auch immunosuppressiv wirken, auch teilweise dadurch gestörte Wundheilung, pathologische Faktoren, Muskelschwund und unter Umständen auch Glycosurie, denn Cortisol auch diabetisch wirkt. Gut, wenn Sie so eine Patientin oder so einen Patienten haben, der eine Symptomatik hat, die unter Umständen mit Cushing-Syndrom kompatibel ist, das heißt, es entsteht ein Verdacht auf Cushing-Syndrom, dann stellt sich die Frage, was können Sie machen, um diese zu diagnostizieren und wie kann Ihnen sozusagen ein Labor bei dieser Diagnose unterstützen? Und was Sie normalerweise dann mit Hilfe von Labor untersuchen können, das ist einmal Cortisol-Tagesprofil, Cortisol in Sammelurin und Dexamethason-Suppressionstest. Das sind die drei Tests, die die Diagnose des Cushing-Syndroms möglich machen. Und die Frage ist, welchen von diesen Tests sollten Sie durchführen? Also es gibt keine klare Regel, aber man nimmt an, man sollte mindestens zwei haben, um die Diagnose zu stellen. In unserer Klinik machen die Kollegen Endokrinologen am häufigsten Cortisol-Tagesprofil und Dexamethason-Suppressionstest. Gut, warum machen wir überhaupt Cortisol-Tagesprofil bei Patienten mit Cushing-Syndrom? Wie Sie hier sehen, die Freisetzung, die Produktion von Cortisol unterliegt erheblichen diurnalen Schwankungen. Und am meisten, also am intensivsten wird Cortisol in den Morgenstunden produziert, während in der Nacht oder während des Schlafs fällt die Produktion von Cortisol und somit senkt Plasmaspiegel von Cortisol etwa um 22, 24 Uhr und dann 5 Mikrogramm pro Deziliter. Bei Patienten mit Cushing-Syndrom sind diese diurnalen Schwankungen praktisch komplett aufgehoben, sodass wir eben in den Nachtstunden keine Reduktion von oder keine Senkung des Plasmaspiegels von Cortisol sehen. Und das ist ein starkes Hinweis, dass wir tatsächlich mit einem Patienten mit Cushing-Syndrom zu tun haben. Cortisol in Urin ist eine andere Möglichkeit, wie man zwischen Cushing-Syndrom und Patienten, also Patienten mit Cushing-Syndrom, normalen Patienten, aber auch zum Beispiel Patienten mit Adipositas unterscheiden kann. Bei den Patienten mit Cushing-Syndrom kommt es zu massiv verstärkten Freisetzung von Cortisol in Urin und auch Konzentration ist entsprechend höher. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass wir hier eine logarithmische Skala haben. Das heißt, die Mengen von Cortisol, die innerhalb von 24 Stunden freigesetzt werden bei Patienten mit Cushing-Syndrom, sind erheblich erhöht. Und schließlich Dexamethason-Test. Wie funktioniert Dexamethason-Test? Benutzen wir Dexamethason als Corticosteroid, welche die Funktion von Zellen in der Hypophyse hemmen kann und die Produktion von ACTH in der Hypophyse hemmen kann. Die Hemmung von ACTH führt gleichzeitig zur Hemmung der Produktion von Cortisol in den Nebennieren. Und wenn Sie also einen Patienten mit Dexamethason oder eine normale Person mit Dexamethason behandeln, dann fällt praktisch Cortisol nicht nur im Normbereich. In meisten Fällen sehen wir bei diesen Patienten praktisch die Cortisolwerte, die sich gar nicht messen lassen, die unter den Normen Nachweisgrenze fallen. Patienten mit Cushing-Syndrom ist das nicht der Fall. Die Werte bleiben nach der Gabe von Dexamethason erhöht. Gut, wenn also zwei von den drei Tests positiv ausgefallen sind, können Sie davon ausgehen, dass Sie in der Tat mit einem Patienten mit Cushing-Syndrom zu tun haben. Und jetzt stellt sich die Frage, wie Sie dann zwischen verschiedenen Formen von Cushing-Syndrom differenzieren können. Hier kann Ihnen auch Labor Hilfe leisten. Im nächsten Schritt sollen Sie nämlich eine der beiden Tests, durchführen, entweder einen Dexamethason-Suppressionstest, allerdings mit hoheren Konzentrationen, bei hoheren Dosen von Dexamethason oder ein sogenannter CRH-Test. Sind einer oder beiden Tests negativ, dann haben wir eher zu tun mit ACTH-Ektopie oder Nebennierenrindenautonomie, während bei Positivität haben wir eher zu tun mit hypothalamo-hypophysären Formen von Cushing-Syndrom. Wie funktioniert jetzt Dexamethason-Test zur Differenzierung von Cushing-Syndrom? Im Prinzip genauso wie Dexamethason-Test zur initialen Diagnose des Cushing-Syndroms. Wir nehmen allerdings hohe Dosen. Denken Sie bitte daran, dass die meisten Formen von hypophysalen Cushing-Syndrom werden von Adenomen verursacht. Das heißt, wir haben zu tun mit vermehrter Präsenz von Zellen oder mit Präsenz von vermehrter Zahl von hypophysalen Zellen, die im Prinzip die Eigenschaften einer Zellen der Hypophyse behalten. Das heißt, sie lassen sich durch Corticosteroide, wie zum Beispiel Dexamethason, hemmen. Nur da wir mehr von diesen Zellen haben, im Fall eines Tumors, sagen wir, da brauchen wir natürlich mehr Dexamethason, um die Hemmung um die Hemmung beizubringen. Allerdings, es ist immer möglich, eine Dose von Dexamethason zu finden, mit dem man eine Hemmung erzielen kann. Und Sie sehen das tatsächlich hier, dass bei den Patienten mit Hypothalamo-Hypophysäre Cushing-Syndrom kommt es zur Suppression der Produktion von Cortisol, was bei den Patienten mit ACTH-Ektopie oder auch Nebennierenrinde-Autonomie nicht der Fall ist, denn in diesen beiden Situationen, wird nicht zur Hemmung durch Dexamethason von zum Beispiel Tumorzellen in der Lunge kommen, oder Dexamethason wird auch nicht die Nebennierenzellen hemmen und somit wird nicht die Suppression der Produktion von Cortisol in der Nebenniere induzieren. CRH-Test ist eine weitere Möglichkeit. Beim CRH-Test verabreichen wir dem Patienten CRH, und durch die Gabe von CRH kommt es zur Stimulation von Hypophyse. Und natürlich bei einem Patienten, bei dem wir mit einem Adenom zu tun haben, dieser Patient hat mehr Zellen sozusagen, die in der Lage sind, ACTH zu produzieren, und deswegen wird auch vermehrte Freisetzung von ACTH beobachtet und als Konsequenz der vermehrten Freisetzung von ACTH auch vermehrte Produktion von Cortisol. Und das kann man sehen, dass bei den Patienten mit Cushing-Syndrom nach der Gabe von ACTH die Antwort ist, was sowohl ACTH als auch Cortisol betrifft, ist viel stärker als bei normalen Individuen. Sie können jetzt natürlich fragen, wie hoch muss ACTH oder Cortisol steigen, damit Sie mit Sicherheit Cushing-Syndrom diagnostizieren können. Hier gibt es leider keine feste Angaben. Sie sehen aus diesem Diagramm, dass die Anstiege von ACTH und Cortisol bei Patienten mit hypophysären Cushing sehr unterschiedlich sind. Bei vielen von diesen Patienten sind sie sehr stark, aber bei einigen von diesen Patienten auch sehr moderat. Also die Ergebnisse dieses Tests kann man nicht sozusagen absolutisieren, sondern muss man dann immer im klinischen Kontext und auch unter Umständen zusammen mit den Ergebnissen von Dexamethason-Test interpretieren. Was passiert dann im CRH-Test bei Patienten mit ACTH-Ektopie oder Nebennierenrindenautonomie? In dieser Situation haben wir vermehrte Produktion von ACTH, ektope Produktion von ACTH und somit verstärkte Produktion von Cortisol in Nebenniere, oder Nebenniere selbst in NNR-Autonomie produziert mehr Cortisol. Auf jeden Fall, Cortisol wirkt hemmend auf die Freisetzung von ACTH in der Hypophyse, sodass wir praktisch mit kompletter Suppression zu tun haben, und nach der Gabe von ACTH kommt es zu keiner Stimulation. Die Verlaufskurve, sowohl Kurven, was ACTH als auch Cortisol angeht, bleiben durch die ganze Dauer des Tests praktisch flach. Wie kann man dann zwischen diesen Situationen unterscheiden, dann, ob sich dann mit ACTH-Ektopie oder Nebennierenrindenautonomie handelt? Das können wir dann anhand der Konzentration von ACTH entscheiden. Ist ACTH starker Hecht, da haben wir natürlich mit Ektopie zu tun, ist ACTH starker niedrig, praktisch so erniedrigt, dass das nicht mehr messbar ist, dann haben wir zu tun mit Nebennierenrinden, mit Nebennierenrindenautonomie. Gut, eine gewisse Weise Spiegelbild von Morbus Cushing ist Morbus Addison. Die Ätiologie ist auch unterschiedlich, also was die primären Formen von Morbus Addison angeht, an erster Stelle 75%, ist das Autoimmun verursacht. Früher war die häufigste Ursache Tuberkulose. Das ist jetzt zurückgegangen, aber aufgrund vielleicht der Migration, die wir jetzt erleben, werden sich diese Ursachen von Addison in der Zukunft ändern. Dann haben wir noch mögliche Hämorrhagien, Sarkoidose und Amyloidose, also chronische Entzündungsformen im Bereich von Nebenniere, adrenogenitales Syndrom und sehr selten Adrenoleukodystrophie. Die sekundäre und tertiäre Formen von der Nebennierenrindeinsuffizienz entstehen wiederum aufgrund der pathologischen Prozesse in der Hypophyse und an erster Stelle Tumoren, aber auch entzündliche Formen wie zum Beispiel chronische Granulomen, sonstige Entzündungen, Blutungen und unter Umständen auch, denken Sie daran, dass Addison, also die sekundäre und tertiäre Formen, kennen Sie wohl als Folge der Strahlentherapie sozusagen iatrogen entstehen. Bei welchen klinischen Symptomen müssen Sie mit der Diagnose von Morbus Addison rechnen? Also an erster Stelle, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, ist Ermüdbarkeit, Leistungsinsuffizienz, unter Umständen Libidoverlust, Hypotensionneigung. Das, was sehr oft als typisches Syndrom dargestellt wird, das heißt Hyperpigmentierung von Handlinien, Mamillen oder Schleimhäute. Hier sehen Sie Vergleich zwei sozusagen Händen, einmal gesund, einem Patient mit Morbus Addison, kommt relativ spät bei fortgeschrittenen Krankheitsprozess. Also an erster Stelle Ermüdbarkeit und Leistungsinsuffizienz. Was Sie hier sehen, ist Präsident Kennedy. Es ist ein Foto kurz vor der er als Präsident gewählt wurde. Nachher wurde sogar verboten, solche Fotos zu machen. Er hat die Krücken benutzt, dass er eben, weil er eben Morbus Addison hat und sehr oft durch Ermüdbarkeit und sagen wir gewisse Leistungsinsuffizienz also damit sozusagen Probleme hatte. Ja, wenn Sie also einen Patient haben, wie zum Beispiel Präsident Kennedy, mit ähnlichen Symptomen und somit Verdacht auf Morbus Addison, dann stellen Sie die Frage, wie können Sie das weiter diagnostizieren und wie kann Ihnen sozusagen ein Labor hier behilflich sein? Und Labor kann Ihnen an erster Stelle mit ACTH-Stimulationstest helfen. Also das ist das Erste, was Sie eigentlich hier durchführen sollten. Die Ergebnisse dieses Tests können erlauben, sozusagen einen Ausschluss von Nebenniereninsuffizienz festzustellen. Wenn nach der Gabe von ACTH Cortisol nach 60 Minuten um mehr als 20 Mikrogramm pro Deziliter steigt. Also es handelt sich hier tatsächlich um einen absoluten Anstieg von ACTH. Ist dieser absolute Anstieg von 20 Mikrogramm pro Deziliter zu sehen, dann kann der Patient keinen Morbus Addison haben. Ist das nicht der Fall, dann muss man eigentlich die Diagnose von Morbus Addison stellen und dann erst kommt auf Plasma-ACTH-Konzentration, ob die hoch oder niedrig sind. Bei hohen Konzentrationen wird also primäre Nebennierenrindeninsuffizienz diagnostiziert, bei niedrigen Konzentrationen die sekundäre oder tertiäre Formen, die man wiederum mit einem CRH-Test unterscheiden sind. Also wie Sie sehen, CRH-Test kommt bei der Diagnose von Hypophyse, Nebenniere, Achse, Cortisolachse, ACTH-Cortisolachse, sowohl bei der Diagnostik von Hyperfunktion als auch bei der Diagnostik von Hypofunktion zum Einsatz. Gut, wie können wir also ACTH-Stimulationstest interpretieren. Da habe ich Ihnen kurz geklärt, bei Patienten mit Morbus Addison kommt es zu keinen Anstiegen. Ist ACTH dann bei solchen Patienten, bei denen nach der Gabe von ACTH zu keinem Anstieg von Cortisol gekommen sind, ist bei solchen Patienten ACTH erhöht, da haben wir zu tun mit primärer Nebenniereninsuffizienz, ist erniedrigt, dann sekundäre oder tertiäre, und die können wir wiederum unterscheiden, entweder mit CRH-Test oder auch können wir hier Insulin-Hypoglykämie-Test einsetzen. Bei dem CRH-Test wird Hypophyse stimuliert. Und ist dieser Test negativ, dann haben wir mit sekundärer Nebennierenrindeninsuffizienz zu tun. Ist positiv, dann spricht das für eher eine tertiäre Nebennierenrindeinsuffizienz. Und um die zu bestätigen, kann man Insulin-Hypoglykämie-Test einsetzen. Mit dem Insulin, mit der Gabe von Insulin, produzieren wir bei einem Patienten Hypoglykämie. Und Hypoglykämie gilt sozusagen als relativ breiter, unspezifischer Stimulus für Hypothalamus. Und ist nach diesem Stimulus, also Test, negativ, dann spricht das für Insuffizienz von Hypothalamus, und somit können wir sozusagen dann tertiäre Form diagnostizieren. Ich habe ja auch kurz erwähnt, dass Morbus Addison bei AGS, also bei Patienten mit adrenogenitalen Syndrom, entstehen kann. Und diese Form, also dieses Syndrom, entsteht im Prinzip oder am häufigsten durch Mangel von zwei Enzymen, die in der Synthese von Steroidhormone beteiligen, das heißt 21-Hydroxylase und 11-Beta-Hydroxylase. Und bei dem Mangel von diesen Enzymen entwickeln sich Formen von adrenogenitalem Syndrom. Was passiert bei diesen Patienten? Aufgrund der verminderten Produktion von Cortisol, die sowohl bei der 21-Hydroxylase als 11-Beta-Hydroxylase bei 11-Beta-Hydroxylase Mangel vorkommt, wird Cortisol nicht produziert, was wiederum zu vermehrter Produktion von ACTH führt. Letztendlich fällt hier der negative Rückkopplungsmechanismus aus, also es wird vermehrt ACTH produziert, und ACTH wird in Nebennieren eine Stimulation bewirken. Was wird produziert? Das, was sozusagen sich quasi produzieren lässt, also im Prinzip Vorstufen, also die von Steroidhormonen, also die Steroiden, die sich in der Synthesekette über 21-Hydroxylase oder über 11-Beta-Hydroxylase befinden, und das ist bei 21-Hydroxylase an erster Stelle 17-Hydroxyprogesteron, auch Androstenedion, Pregnantriol und sonstige Androgene, und bei 11-Beta-Hydroxylase Deoxycortison, 11-Deoxycortisol oder auch Androgen. Welche Formen sind dann bekannt? Bei 11-Beta-Hydroxylase haben wir zu tun normalerweise mit einem homozygotischen Mangel. Das ist eine sehr seltene Situation, 1 zu 100.000. Die 21-Hydroxylase-Defizienz sind allerdings zwei Formen bekannt, also klassische Form und nicht klassische Form. Diese klassische Form kommt etwa 1 zu 14.000, also ist selten, aber nie so selten wie 11-Beta-Hydroxylase. Die nicht klassische Form kommt etwa in der Häufigkeit von 1 zu 500. Und das ist nicht so selten, das ist eigentlich für eine genetische Erkrankung sehr häufig. Und Sie können mit Sicherheit damit rechnen, wenn Sie dann als Hausarzt oder auch als Internist, sagen wir, arbeiten, dass Sie solchen Patienten dann irgendwann treffen. Mit welchen Symptomatik können Sie rechnen? Denken Sie bitte daran, dass bei diesen Patienten, zumindest was die klassische Form angeht, kommen es zur verminderten Produktion von Glukokortikoiden, Mineralokortikoiden und zur vermehrten Produktion von Androgenen. Und das ist oder lässt sich sozusagen ist sichtbar zum Beispiel durch Veränderungen beziehungsweise durch Entgleisungen in Elektrolytenhaushalt. Aber auch, was Sie gleich sehen werden, durch zum Beispiel abnorme Genitalien. Bei Patienten mit nicht klassischer Form sind die Verläufe viel milder und diese, sagen wir, manchmal dramatische Symptomatik, die wir bei der klassischen Form sehen, kommt bei diesen Patienten nicht vor. Also klassisches AGS, Symptome, Pseudopubertas precox, Wachstumsstörungen, anormale Genitalien, Salzverlust, die, wie ich gesagt habe, zu Entgleisungen von Elektrolytenhaushalt führt, Hyperinsulinämie, Gedeihstörungen, Erbrechen und Gewichtsverlust. Hier sehen Sie so eine Situation. Es handelt sich hier nicht um einen Jungen sozusagen, sondern um ein Mädchen durch vermehrte Produktion von Androgenen im Verlauf von AGS stark veränderte Genitalien. Bei nicht-klassischen Syndrom ist das alles nicht zu sehen. Also Sie sehen, dass Sie diese typische für klassischen Syndrom Veränderungen im Genitalbereich sind nicht sichtbar. Mit welchen Symptomen wir unter Umständen zu tun haben können, das ist Akne, Hirsutismus, Oligomenorrhea, Prämature Pubache und die vermehrte oder erhöhte Konzentration von 17-Hydroxyprogesteron als die wichtigste Vorstufe, die im AGS bei 21-Hydroxylase-Mangel vermehrt produziert wird. Allerdings sind bei diesen Patientinnen oft die 17-Hydroxyprogesteron-Werte nicht leicht erhöht, sondern einfach normal. Und dann kann Ihnen wieder im Labor ein bisschen helfen, dadurch, dass Sie dann in Auftrag geben, die Bestimmung von 17-Hydroxyprogesteron nach der Gabe von ACTH. Das heißt, Sie führen sozusagen ACTH-Stimulationstest bei diesen Patienten, bei diesen Patientinnen Messgröße nehmen Sie allerdings nicht Cortisol, sondern 17-Hydroxyprogesteron. Und Sie sehen bei den Patienten mit typischen Erscheinungen, also mit klassischen Formen, kommen es zu massiver Verstärkung der 17-Hydroxyprogesteronproduktion. Aber auch bei Patienten mit Late Onset, also mit atypischen oder nicht typischen, nicht klassischen Formen von AGS, wird man eine verstärkte Reaktion auf die Gabe von ACTH beobachten und das kann Ihnen sozusagen bei der Stellung von Diagnose bei diesen Patientinnen helfen. Die Symptome, die bei Patientinnen mit AGS zu sehen sind, kommen auch zum Teil in einem anderen Syndrom, nämlich in Stein-Levelten-Syndrom vor, also im polyzystischen Ovar-Syndrom, PCOS. Ähnlich wie bei AGS kann man bei diesen Patientinnen Hirsutismus, Akne sehen, leiden die Patientinnen unter Oligo- oder Amenorrhea und Infertilität. Und 17-Hydroxyprogesteron ist normal oder unter Umständen auch leicht erhöht. Bitte denken Sie, dass bei den Patientinnen mit PCOS zu typischen Erscheinungen gehört noch arterielle Hypertonie, Dyslipoproteinämie, sehr typische Dyslipoproteinämie mit Erhöhung von Triglyceriden und Senkung des Plasmaspiegels von HDL, also die Konstellation, die im Prinzip typisch für metabolisches Syndrom oder auch für Diabetes ist. Letztendlich entwickeln sich auch bei Patientinnen mit Stein-Levental-Syndrom eine sozusagen metabolische Lage, die etwa mit metabolischem Syndrom beziehungsweise mit Prädiabetes kompatibel ist. Und hinzu kommt Adipositas. Wichtig natürlich für die Diagnose ist Bildgebinde-Diagnostik, polyzystisches Ovar bei den Patientinnen mit PCOS, welches weder bei Patientinnen mit AGS als auch bei normalen Personen nicht zu sehen ist. Also, wenn Sie dann PCOS diagnostizieren, Sie sind sozusagen durch Richtlinie verpflichtet, polyzystisches Ovar mit Hilfe einer Bildgebinde-Diagnostik festzustellen und dazu Oligo- und Amenorrhoe und Hyperandrogenismus bzw. Hyperandrogenämie. Wie ist die Pathogenese von PCOS? Das ist noch bis heute nicht eindeutig geklärt. Man geht davon aus, dass es zu einer Veränderung der Produktion von Gonadoliberin kommt und infolge dieser Veränderung kommt es zur vermehrten Produktion von LH und verminderte Produktion von FSH in der Hypophyse, sodass das Verhältnis zwischen LH und FSH sich ändert. Und das können Sie übrigens im Labor auch als Hinweis auf PCOS nutzen, das heißt größere sozusagen, also höheres Ratio LH-FSH. Infolge dieser Veränderung kommt es im Ovar, nicht in den Nieren, sondern in Ovar, zur vermehrten Produktion von Androgenen an erster Stelle Testosteron und dann über sozusagen Aromatase auch letztendlich zur vermehrten Produktion von Östrogen. Gut, wie können wir also Differentialdiagnose sozusagen bewerkstelligen bei der Patientinnen mit entsprechender Symptomatik, bei denen wir entweder PCOS oder AGS oder Cushing-Syndrom also in Verdacht haben. Also die Bestimmung von Cortisol, das erlaubt uns sozusagen eine Aussage, ob sich tatsächlich um Cushing-Syndrom handelt oder nicht. PCOS oder AGS werden die Werte, wird Cortisol nicht erhöht, bei AGS wird sogar erniedrigt. Die Bestimmung von Androgenen wie Testosteron oder Androstendion oder 17-Hydroxyprogesteron ermöglichen uns weitere Diagnostik und zwar Unterscheidung von PCOS und AGS. Hier sehen Sie, gibt es noch eine vierte Möglichkeit, nämlich die unter Umständen eine Symptomatik führt, die man als PCOS oder AGS falsch diagnostizieren kann, nämlich androgen produzierende Nebennierentumoren. Hier sehen Sie so eine Situation. Es handelt sich in diesem Fall nicht um einen Patient, was Sie vielleicht auf ersten Blick vermuten konnten, sondern um eine Patientin mit extremer Hirsutismus, mit Amenorrhoe, mit typischer androgene Alopezie. Und was Sie hier nicht sehen, auch mit Klitorismegalie, mit Testosteronwerten, die größer sind als 2 Nanogramm pro Milliliter und DHRS-Werten, die größer sind als 7 Nanogramm pro Milliliter. Typisch ist auch schnelle bis sehr schnelle Entwicklung von Symptomen. Ich habe am Anfang gesagt, dass bei Cushing-Syndrom müssen Sie mit, sagen wir, Jahren rechnen, bis sich die typische Symptomatik entwickelt. Bei Patienten mit Nebennierenkarzinom handelt es sich eher um Wochen bis Monate, bis sich solche Symptomatik dann entwickeln kann. Und sehr wichtig, Testosteronwerte und Werte von anderen Androgenen, insbesondere DHRS, die dann größer als 2 bzw. 7 Nanogramm Milliliter sind, wenn Sie also bei einer Patientin Testosteronwerte über 2 Nanogramm pro Milliliter haben, dann ist das ein Alarmsignal, denn eigentlich bei PCOS oder bei AGS kommen solche Werte praktisch nie vor. Dann sozusagen, wie ist dann bei Hirsutismus diagnostisch vorzugehen? also Testosteron, SHBG, Androstenedion und DHRS zu messen. Sind die Werte normal, dann haben wir eher mit idiopathischen Formen zu tun. Ist Testosteron und DHRS sehr stark, sind die Konzentrationen sehr stark erhöht, dann müssen wir mit einem Tumor rechnen und dann sind weitere Tests indiziert im Sinne von Bildgebung. Ist das nicht der Fall, können wir mit Late-Onset-AGS zu tun, mit Cushing-Syndrom oder mit PCOS, mit Stein-Leventhal-Syndrom zu tun. Hier kann Ihnen, wie schon gesagt, 17-Hydroxyprogesteron Bestimmung in Synaktentest helfen, bei Cushing-Syndrom, wie schon gesagt, Dexamethason-Test und bei PCOS etwa LH-FSH-Quotient. Je nachdem, wie fällt hier die Diagnostik aus, sind weitere Tests angesagt, also weitere Funktionstests, endokrinologische Funktionstests oder auch Bildgebändeverfahren. Und das ist das letzte Dia, das ich Ihnen heute präsentieren wollte. Ich möchte Sie für morgen für die zweite Vorlesung einladen zum Thema Nebennierenaldosteron, Renin-Aldosteron-Achse und Wachstumshormon-Achse und Prolaktin herzlich einladen. Und jetzt möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit recht herzlich bedanken.